Lieber Michael Frenzel, 20. Tourismusgipfel und er findet in einem Jahr statt, was man vielleicht auch bezeichnen könnte als Schicksalsjahr der Branche. Terrorangst, es gibt eine irritierende Entwicklung in einem der wichtigsten Urlaubsländer der Türkei. Das Jammern der Reisebüros über Buchungsrückgänge. Haben wir tatsächlich ein Problemjahr? Ist das vielleicht das erste sogar von vielen, was noch kommen wird?
Also in meiner 20, 25 Jahre Erfahrung mit der Industrie gab schon viele Schicksalsjahre oder sogenannte Schicksalsjahre. Das ist kein Schicksalsjahr. Wir haben wieder mal Ausschläge und die Branche hat sich mit dem Thema befasst und ist vorbereitet. Wir haben natürlich die Verunsicherung vieler Kunden durch die Terroranschläge, die ja nicht nur in den Zielgebieten stattfinden, sondern auch im Heimatland hier in Deutschland, leider, muss man sagen. Das verunsichert die Menschen, das verändert das Reiseverhalten. Zumindest kurzfristig bei Auswahl der Zielgebiete. Wir haben dieses Thema weg aus dem östlichen Mittelmeer hin ins westliche Mittelmeer mit all den Problemen, die damit zusammenhängen. Ich sag mal, für die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen ist es eine Herausforderung. Die Airlines, die ihre Kapazitäten umgelenkt haben, haben nun leider auch leere Plätze, weil es keine Betten mehr gibt. Das geht nicht 1:1 auf, der Match stimmt nicht mehr. Also es ist ein herausforderndes Jahr, aber wir hatten in der Branche viele herausfordernde Jahre. In meiner Zeit, in meiner aktiven Zeit, auch jetzt, das ging von Tsunamis, wenn ich daran denke, die größte Herausforderung September 11, da konnte man wirklich vom Schicksalsjahr reden, denn da brach die Branche 3 Jahre weg, wir sind weit davon entfernt. Weltweit wachsen wir weiter, das ist in Deutschland mal zunächst wenig Trost für die, sag mal, Anbieter an Ort, aber weltweit immerhin 5,6, 5,7, beinahe 6% laut Zahlen der UNWTO. Das wird getrieben vom asiatischen Markt, aber immerhin in Europa auch 4%. Man kann das noch runterbrechen, wenn man sich ansieht, Länder, die besonders betroffen waren. Selbst Frankreich hat noch ein leichtes Wachstum, obwohl in Paris Besucherzahlen natürlich zurückgegangen sind. Aber die haben immer noch ein positives Wachstum. Es war runtergekommen von ursprünglich irgendwo 3, 4, 5% zu 1, 2 oder sowas da. Also es ist Verunsicherung da, es ist eine Auswirkung da. Es gibt Gewinner und Verlierer. Es gibt Verunsicherung auch in der Frage, wohin buche ich? Ich warte mal lieber ab. Das spiegelt sich in den aktuellen Entwicklungen der Zahlen wieder, die von Unternehmen zu Unternehmen partiell zumindest unterschiedlich sind. Aber der Trend, wenn man den beschreibt, ist, der Sommer ist am Ende nicht so stark gekommen, wie man sich das versprochen hat. Der Winter läuft etwas schwächer an, aber immerhin, Menschen buchen weiter. Und ich bin sicher, die Reiselust an sich ist ungebrochen.
Also wenn man jetzt sagen würde, die Rahmenbedingungen für einen unbeschwerten Urlaub sind schlechter geworden, dann sagen Sie, das ist eher ein Bauchgefühl, vielleicht auch eine Art von Information Overkill, weil wir so viel jetzt hören in den Medien von morgens bis abends, was früher vielleicht nicht der Fall war?
Wir leben in einer Welt, die in der Kommunikation verbunden ist und die Welt ist eben transparenter geworden. Insofern müssen sich auch die Menschen mit diesen transparenten Themen auseinandersetzen. Und das ist neu, relativ neu in dem Thema her. Und das führt natürlich auch zu unterschiedlichen Reaktionen.
Hat man das Gefühl, nicht nur in Deutschland, dass die Herzen vieler Menschen härter werden, dass sie nicht mehr so neugierig sind auf das Verstehen fremder Kulturen? Das müsste eigentlich ein Alarmsignal sein für die Reisebranche.
Das kann ich eigentlich, die Beobachtung kann ich nicht teilen, dass die Menschen härter werden. Wenn man sich die großen Touristenströme aus Deutschland heraus ansieht, auch die europäischen Touristenströme, gab es immer in der Reihenfolge Prioritäten in den Zielgebieten. Da war immer Spanien unangefochten, bis heute, mal jenseits der aktuellen Entwicklung sowieso, Nummer 1. Dann kamen aber neue Zielgebiete wie die Türkei. Im Winter war Ägypten stark. Es gab die nordafrikanischen Zielgebiete wie Marokko und Tunesien. Und da haben wir natürlich insofern einfach aus der aktuellen Situation her ein Rückgang, weil Menschen eben verunsichert sind und sagen, wie sicher ist das eigentlich? Wie sicher sind die Flughäfen, die Abfertigung in Ägypten? Was passiert in Tunesien? Ausgangssperre und Ausnahmezustand. Türkei, was passiert in Istanbul? Das summiert sich auf und führt eben dann zu einer relativ selektiven Auswahl der Zielgebiete. Aber ich kann nicht sagen, dass die Menschen deswegen sagen, ich bin uninteressiert. Im Gegenteil, wenn sie sehen, die Entwicklung auf der Fernstrecke, die ja rapide zugenommen hat. Und das ist im Übrigen auch die arabische Welt, wenn sie nach den Malediven fliegen. Oder es ist auch die arabische Welt, wenn sie in die Vereinigten Arabischen Emirate fliegen. Die arabische Welt ist da sehr weit gefasst. Es ist also nicht eine generelle Entwicklung, die uns nach dem Motto sagt, die Menschen haben Angst, nach draußen zu gehen. Sie machen jetzt nur noch, was gut ist, im Übrigen in Deutschland Urlaub.
Moment hört man ja doch, dass die Fremdenfeindlichkeit angestiegen ist. Und wie gesagt, das geht nicht nur auf Deutschland, das ist auch bei unseren Nachbarländern so. Das könnte natürlich auch bedeuten, dass mittelfristig die Lust auf das Fremde dann auch zurückgeht.
Ich weiß nicht, ob die Fremdenfeindlichkeit wirklich angestiegen ist oder ob sie sich, das glaube ich, eher lautstärker artikuliert. Es gab immer Vorbehalte. Das hängt ab, ich sag mal, vom eigenen Lebenserfahrungsbereich, vom sozialen Standard, von der Frage, fühle ich mich in meinem eigenen Lebenskreis benachteiligt. Das wirkt sich dann in den Wahlen aus und dann kommt so ein Thema obendrauf. Und es ist ja erstaunlich, dass in Mecklenburg-Vorpommern, wenn sich die Wahlen anschauen, wo die wenigsten Flüchtlinge eigentlich sind, so, dass dort besonders das Thema aufgegriffen und geprägt wird. Da gibt es auch aus historischen Entwicklungen heraus eine gewisse Grundstimmung. Diese Grundstimmung, ich glaube ich fest dran, war unterdrückt oder war nicht notwendig zu artikulieren. Und die wird jetzt lautstark artikuliert. Aber Gott sei Dank, diese Grundstimmung ist nicht konsensfähig, nicht mehrheitsfähig. Und wenn ich über 10 oder 15%, ich will nicht allen AfD-Wählern unterstellen, dass sie da irgendwo in diese Ecke gehören, aber natürlich verstärkt gerade diese Richtung diese Vorbehalte, dass natürlich diese Grundstimmung jetzt lautstärker artikuliert wird, hängt an dem Thema Flüchtlinge. Und ich glaube, es ist noch nicht mal das Thema Fremdenfeindlichkeit oder Angst vor dem Fremden, das mag ja mitstimmen, es ist eher das Unbehagen, dass der deutsche Staat und die Regierung es nicht geschafft hat, zumindest am Anfang, den Eindruck rüberzubringen, das Thema haben wir im Griff. Es ist ein Vollzugsdefizit da gewesen. Wenn also 1 Million Menschen, davon ein paar hunderttausend, ohne Kontrolle zunächst einreisen dürfen hier an dem Thema, darf nicht sein. Da muss eben, das hat nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun, sondern einfach mit dem Thema einer ordnungsgemäßen Verwaltung, auf der sich unsere Bürger auch verlassen müssen. Das verstärkt das Thema konkret.
Nun ist es ja so, Sie haben den Slogan geprägt, der ist jetzt nicht ganz neu, aber er passt jetzt eben umso besser. Tourismus ist auch eine Art von Entwicklungshilfe. Ist es ein Entwicklungshelfer? Die Kanzlerin hat Ihnen das heute noch einmal bestätigt, dass sie den Tourismus auch so sieht. Wirtschaftlich mag das ja wirklich stimmen. 18 deutsche Urlauber, glaube ich, war das, die einen Arbeitsplatz im Ausland dann auch gewährleisten. Aber überschätzen Sie nicht die Attitüde vieler Urlauber, nur die Kulisse für das deutsche Verhalten wechseln zu wollen? Die gehen da zwar hin, wirtschaftlich unterstützen sie das vor Ort, aber sind die Deutschen tatsächlich auch in dem Sinne Botschafter für eine gute Entwicklung?
Nun, es gibt erstmal, wenn man das Thema Entwicklungshilfe anspricht, objektive Fakten, die sich eben in der Wertschöpfung niederschlagen, die der Tourismus, unsere Gäste im Ausland dort erwirtschaften. Und es gibt die subjektive Seite, wie weit sie sich wirklich mit der Kultur auseinandersetzen. Uns war wichtig, erstmal darauf hinzuweisen, und das haben wir in der politischen Diskussion, vor allem auch mit dem BMZ, glaube ich, erfolgreich vereinbaren können, dass das Grundverständnis, dass wir als Branche wirklich ein Teil von Struktur- und Entwicklungshilfe sind, dass das wieder erwacht ist. Es gab eine Zeit lang eine Tendenz, dass man uns eher oft an den sogenannten negativen Folgen des Mainstream-Tourismus in den Zielgebieten gemessen hat und gesagt hat, was ihr macht, ist zerstört Umwelt, Ressourcen und Ähnliches. Und es gab so eine gewisse Entfremdung zwischen der Entwicklungshilfe und dem Tourismus. Das ist überwunden, das ist gut so, mit dem Runden Tisch, mit den gemeinsamen Initiativen. Und dieser objektive Faktor, 15 Touristen schaffen einen Arbeitsplatz, kann man nicht wegdiskutieren, ist da. Das andere Thema ist, und da bin ich natürlich auch sehr nüchtern, ist, wie weit ist wirklich jeder deutsche Tourist in den Zielgebieten ein Ambassador, ein Botschafter für unsere Werte? Und da wissen wir auch, und da bin ich auch ganz pragmatisch, die Motivation, in den Urlaub zu gehen, auch das, wie man in den Urlaub geht, ist sehr unterschiedlich und das ist auch gut so. Viele der Kunden wollen Erholung, Sun and Beach auf Neudeutsch, und teilweise überwiegend bleiben sie im Hotel. Aber es gibt zunehmend auch Kunden, auch gerade Touristen, die zunehmend, gerade auch demografisch zunehmend, sich bewusst mit Thema Kulturreisen, Umwelt und Reisen auseinandersetzen. Und ich kann am Ende nicht beurteilen, ob da 10%, 15% oder 20% rüberkommt. Das ist auch ein Austausch her. Aber ich halte es für unverzichtbar, dass die es begegnen. Auch wenn nur kleine Stücke mitgenommen werden, eher zu mehr Toleranz als zu weniger Toleranz führt.
Und jetzt kommen wir sogar mal nach Deutschland zurück. Auch da können Sie punkten. Sie weisen zu Recht darauf hin, 30% mittlerweile im Hotel- und Gaststättenbereich an Arbeitsplätzen wird von Menschen ausgeführt, die Migrationshintergrund haben. Ist die Branche eigentlich da offen für mehr oder ist es auch realistisch, noch mehr zu machen?
Die Branche ist offen für mehr und es hängt, und es ist gut, dass diese Prüfung, Vorrangprüfung weggefallen ist. Es hängt jetzt vor allem an der sprachlichen Qualifikation. Es gibt ein hohes Potenzial an Arbeitskräften und es gibt auch vor allem hohe Nachfrage nach Arbeitskräften, gerade in den Servicebereichen, wie wir wissen. Nicht nur da, auch im Handwerksbetrieben, wenn man mal realistisch sich umschaut. Die Malerbetriebe in Niedersachsen, aus der ich herkomme, haben, glaube ich, nur eine Handvoll von Lehrlingen insgesamt in ganz Niedersachsen bekommen. So, es gibt also wirklich Angebote, aber Voraussetzung ist natürlich ein Mindestmaß an sprachlicher Integration. Insofern ist das das A und O. Mehr Programme, mehr Förderung, wobei ich voraussetze, und das gilt für viele wirklich, dass sie auch willig und bereit sind, diese Angebote anzunehmen.
Nun müssten Sie eigentlich bei all diesen Dingen, die Sie tun, auch die wirtschaftliche Kraft, die der Tourismus ausstrahlt, ein ja fast Liebling der Politik sein. Aber hat auch nach den jüngsten Diskussionen über die jüngsten Gesetzesvorstöße und Ausführungsvorschriften den Eindruck, der Politik ist der Tourismus ein bisschen egal?
Das ist ja eines unserer Hauptbotschaften. Und ich habe dieses Phänomen, nicht egal, aber ich sage immer, der Wert. Und wir werden in unserem Wert für Wertschöpfung, für Schaffung von Arbeitsplätzen, für Schaffung von Wohlstand, für Beschäftigung, wir werden unterschätzt in der Branche. Das ist gerade zentrale Aufgabe unserer Verbände. Ich habe das im internationalen Bereich ja lange gemacht mit WTTC, dem Weltverband dort, wo wir bei allen Regierungen das gleiche Phänomen haben. Und auch in Deutschland ist eben das Phänomen, dass man, wenn man an die großen Bereiche denkt, eher dann über Automobil und Chemie und anderes nachdenkt, und einfach den Fakt verdrängt, dass wir in der Wertschöpfung zum Teil größer sind und auch mehr Menschen beschäftigen. Und das ist eines unserer Credos. Und ich glaube, die Botschaft sickert so langsam durch. Wir müssen lautstark werden und immer wieder gebetsmühlenartig wiederholen. Wir sind die Branche, die viele, viele Arbeitsplätze auch gerade im Inland schafft.
Dann können wir ja wirklich die von Ihnen als Zumutungen empfundenen, sagen wir mal, Ungerechtigkeiten, politischen Ungerechtigkeiten aufzählen. Dann würden wir hier minutenlang weiterreden und unsere Hörer wissen ja, worum es geht. Wenn wir jetzt mal den alten Cato zitieren, Ceterum censeo, was ich noch sagen wollte, was brennt Ihnen momentan am stärksten unter den Nägeln, wenn Sie nur einen Punkt nennen dürften?
Ich darf zwei nennen. Erstens, es gibt keinen Grund, depressiv hier zu sein und zu sagen, wie am Anfang des Interviews gefragt, wir sind hier in einem Schockzustand oder der Tourismus steckt in einer strukturellen Krise. Nein, ganz im Gegenteil. Wir wachsen, wir haben viele Herausforderungen, von denen ich gleich ein oder zwei nenne, aber wir wachsen weiter. Die Herausforderung im Tag-zu-Tag politischen Geschäft, die Größe, die wir im Moment haben, für den Vertrieb, aber auch für die Mobilitätsdienstleister, wie für die Beherbergungsgewerbe, für die Betriebe dort, ist die sogenannte Pauschalreiserichtlinie, die sich in der Umsetzung befindet. Wir neigen als Deutsche immer dazu, goldplated vorzugehen, das heißt, all das, was die EU uns an Richtlinien vorgibt, nochmal übertreffen zu wollen. Das schien so und war so in den ersten Entwürfen der Fall. Aber hier hat gewirkt ein massives Diskussion aus allen möglichen Ecken der Branche. Und meine Gespräche mit den zuständigen Ministern, mit Wirtschaftsminister Gabriel, mit Bundesjustizminister Maas, haben deutlich gemacht, da hat man zugehört. Ich kann nur hoffen, dass das auch in der Umsetzung der Fall ist. Man hat uns zugesichert, nicht nur symbolisch, diesen ersten Entwurf, von uns kritisierten Entwurf, der wirklich existenzgefährdend war, auch vor allem für den Reisebürovertrieb, den zu überarbeiten. Wir sind nur gespannt, was bei dem überarbeiteten Entwurf rauskommt, was da drin steht, der ja bald ins Kabinett geht im Oktober und dann auch in die parlamentarischen Beratungen. Da werden wir uns sehr lautstark einbringen.
Jetzt hätte ich Sie fast gefragt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, würden Sie darauf wetten, dass Sie sagen können, Herr Drensek, sehen Sie, wir haben es geschafft?
Ich glaube, wie immer, dafür kenne ich politische Prozesse so gut, wird es nie ein Schwarz-Weiß geben, sondern es wird immer ein Mischbild herauskommen. Und ich weiß schon von einigen Themen, die wir angesprochen haben, die so nicht kommen werden. Das sind aber mehr Sekundärthemen. Und in einem solchen politischen Prozess ist ja immer das Thema nicht das Alles oder Nichts, Das ist auch das Thema, was wir im Kern existenzgefährdend halten, was wir beseitigen müssen und was man dann tolerieren kann irgendwann im Thema. Es ist ein Geben und Nehmen und das wird auch in dem Prozess so passieren.